SWR 1, der Sonntagmorgen mit Thorsten Helber.
Die Abtei Maria Laach im Landkreis Ahrweiler erhält nach eigenen Angaben keine direkten Mittel aus Kirchensteuern und ist deshalb angewiesen auf die Gewinne der Klosterbetriebe. Die bekanntesten Klosterbetriebe sind wohl die Keramikmanufaktur und die Gärtnerei, die vor mehr als 60 Jahren gegründet wurde. Die Gärtnerei liegt mitten auf dem Gelände und zieht nach wie vor viele Menschen an, auch unseren Reporter Michael Lang. Er hat die Gärtnerei im Kloster Maria Laach für uns besucht.
Reinhard Schmidt kniet in den Blumen und drückt die Erde in den Töpfen fest an. Von seiner Gärtnerei hat er die Klosterkirche mit ihren romanischen Türmen immer im Blick. Er kam mit 15 Jahren zur Ausbildung ins Kloster und fand hier nicht nur eine Lebensanstellung, sondern auch eine Art Familie, in der sich der langjährige Leiter der Gärtnerei, Bruder Hilarius, um ihn kümmerte, sagt Reinhard Schmidt.
Ich hatte früh meinen Vater verloren und dann sucht man sich seine Väter selber aus. Und das uns beiden war von Anfang an klar, dass es eine Vater-Sohn-Beziehung war. Und so war das ein Geben und Nehmen, was einen sehr reich gemacht hat.
Seit mehr als 40 Jahren arbeitet er jetzt schon in der Gärtnerei des Klosters Maria Laach. Seit rund 20 Jahren leitet er den Klosterbetrieb und freut sich immer noch jeden Tag auf die Arbeit.
Es ist ein ganz anderer Arbeitsplatz, wie draußen sich darstellt. Es ist ein ganz anderes Ambiente, ein Heimatgefühl, ein Geborgensein.
So sieht das auch sein Kollege Matthias Alter, mit dem er vor 40 Jahren hier zusammen angefangen hat.
Es ist kein Ort wie jeder andere. Ja, wir haben die Verbindung zum Kloster, zu den Mönchen, ist da urgegeben. Ich bin auch Christ, noch von der falschen Konfession. Aber das ist halt hier in Maria Laach noch nie ein großes Problem gewesen.
Rund 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten in der Gärtnerei von Maria Laach. Sie kümmern sich um den Blumenschmuck in der Klosterkirche und alle Klosteranlagen. Aktuell züchten die Gärtner immer mehr Kräuter und heimische Gewächse. Auch fleischfressende Pflanzen, Palmen und viele Kakteen. Alles nachhaltig und mit möglichst wenig Plastikabfall. Die Gärtnerei, die Läden, die Klosteranlagen und der Laacher See, das kommt auch nach Jahrzehnten immer noch gut bei den Besuchern an.
Allein die Natur, der Laacher See, einfach die Rundwege darum sind total schön. Das Kloster an sich ist total schön, von außen schon zu sehen. Auch schön, dass sie viele eigene Produkte haben, anbauen, Obst, Honig, auch das eigene Bier. Man kann es hier gut genießen.
Und das hat halt auch ein schönes Flair. Und in der Regel ist es so, wenn man die Blumen hier holt, das sind wirklich kräftige Blumen und nicht so wie beim günstigen Markt, die dann nach 4 Wochen den Kopf hängen lassen. Ja? Und vor allen Dingen, wenn man Fragen hat, man hat hier auch Fachpersonal. Ja?
Ich denke, es ist ein besonderes Ort. Ja, alles zusammen, das Kloster und das Wasser. Und es ist eine schöne Gärtnerei und man kann hier wandern und Dinge kaufen und sehen.
Damit die Besucher genug sehen, trägt Gärtnermeister Schmidt schon die nächste Palette bunt blühender Kräuter in die Gärtnerei, auf dass der Ausstellungsgarten vor dem alten Kloster immer schön aussieht.
Ja, und wenn Sie die Kräuter und Blumen jetzt auch gerne sehen möchten, wie die mit der Hand eingepflanzt werden oder eine Apfelplantage, die auch dazu gehört, in der ARD-Mediathek gibt's einige Filme, da können Sie sich das alles anschauen und noch mehr erfahren über die Klosterbetriebe in Maria Laach. Jetzt geht es um ein ganz wichtiges Thema. Seit Jahren schon spielt Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle und spätestens durch die aktuelle Energiekrise machen wir uns wohl alle Gedanken, wie wir Ressourcen sparen und besser nutzen können und vielleicht auch nachhaltiger unser Leben gestalten. Das ist auch ein wichtiges Thema für die Kirchen. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart lädt kommende Woche ein zu einem Nachhaltigkeitskongress. Einer der Referenten ist Diözesanbaumeister Thomas Schwieren. Ich habe ihn gefragt, was Energiesparen denn konkret im kommenden Winter für die Kirchen bedeutet. Es war ja zu lesen von maximal 13 Grad oder 10 Grad Raumtemperatur. Müssen wir uns darauf einstellen, dass wir beim Gottesdienst schon ein bisschen frieren werden?
Wir müssen uns nicht auf eiskalte Kirchen einstellen, sondern wir versuchen als Kirchen unseren Beitrag eigentlich in diesem Winter zu leisten, aber auch schon seit vielen Jahren, dass wir mit der ganz aktuellen Energiekrise, aber auch grundsätzlich zur Bewahrung der Schöpfung beitragen. Konkret jetzt aktuell überlegen wir, wie wir die Kirchen so gering wie möglich beheizen und trotzdem natürlich die Leute in den Gottesdienst kommen können. Wir versuchen viel verstärkter auf lokale Beheizung zu setzen und empfehlen den Kirchengemeinden, nicht zu stark zu heizen. Wir haben zum Teil Kirchen, die im Winter auf 20 Grad geheizt werden. Das braucht es diesen Winter nicht. Man kann auch bei 13 Grad oder bei 5 Grad Gottesdienst feiern. Man kann den Gottesdienst vielleicht ein bisschen kürzer halten. Dafür gibt es sogar auch Empfehlungen. Wenn es hart auf hart kommt, kann man vielleicht auch den einen oder anderen Gottesdienst im Gemeindehaus feiern. Und wir können Gottesdienste von verschiedenen Kirchengemeinden zusammen feiern, dass man eine Kirche beheizt, aber vielleicht eine andere Kirche fast gar nicht beheizt. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, die wir den Kirchengemeinden jetzt empfohlen haben. Und wir sind gerade dabei, das sogar bundesweit als verschiedene Diözesen und Erzdiözesen zusammenzutragen, dass wir möglichst viele Gläubige auch einheitlich informieren, dass nicht in Ulm man auf 5 Grad heizen kann und in Neu-Ulm dann vielleicht auf 6 Grad oder so, dass es da einfach einheitliche kirchliche Standards gibt.
Was machen die Kirchen denn schon, um nachhaltig zu sein? Man sieht ja zum Beispiel auf immer mehr Häuserdächern Photovoltaikanlagen. Wäre das auch was, was bei Kirchen machbar ist?
Ja, das kommt. Wir sind in sehr intensiven Gesprächen, sowohl mit der Denkmalpflege, die auch sehr positiv laufen, und sowohl wir als Kirche, aber auch das Landesamt für Denkmalpflege, sagen wir mal so eine 170-Grad-Kurve hinlegen. Und wir einfach auch die Situation sehen, wie sie ist, und sagen, wir müssen da auch alte Positionen räumen und verändern. Und da sind wir sehr froh, auch als 4 große Kirchen im Land, dass wir mit der Denkmalpflege da in gutem Austausch sind, sodass wir hoffen, ab nächstem Jahr ein großes Rollout zu haben. Und wir allein als Diözese Rottenburg-Stuttgart haben vor, in den nächsten 15 Jahren zwischen 1700 und 2000 große PV-Anlagen auf Kirchen zu bekommen.
Bei Ihrem Workshop kommende Woche jetzt bei dem Nachhaltigkeitskongress, da ist zu lesen, Sie sprechen über möglicherweise anderweitige Nutzung von Kirchengebäuden. Wie könnte das denn konkret aussehen?
Es gibt ja schon viele, viele Beispiele die letzten Jahrzehnte, und wenn Sie nach Norddeutschland gucken oder Holland, aber auch zum Teil auch schon in Frankreich, können Kirchen als Markthallen genutzt werden. Es gibt diese berühmten Bilder, wo die Trampoline und die Sportanlagen in Kirchen sind. Das ist für uns im doch etwas zurzeit wohlhabenderen Süden in Deutschland ja noch nicht so das Thema. Aber wir werden uns perspektivisch um die eine oder andere Kirche Gedanken machen müssen. Deswegen machen wir bei diesem Workshop auch zu zweit einen Beitrag, evangelisch-katholisch, in guter Gemeinschaft, ökumenisch, weil es sicherlich eine gemeinsame Aufgabe sein wird, wie wir als Kirche in den Ortschaften, in den Dörfern auch präsent bleiben, ja, und wir vielleicht aber auch gemeinsam Gemeindehäuser haben oder gemeinsam ein Pfarramt betreiben. Da können ja auch 2 Büros sein, ein evangelisches und ein katholisches, dass sozusagen die Funktionen für die Menschen weiterhin möglich sind, aber dass wir trotzdem uns mit dem riesigen Immobilienbestand, den wir haben, nicht überfordern.
Dieser Kongress beschäftigt sich ja jetzt ganz allgemein mit Nachhaltigkeit, was ein riesiges Thema ist. Wir haben ja jetzt quasi auch nur einzelne Aspekte rausgegriffen. Es geht da auch um nachhaltiges Investieren von kirchlichen Geldern oder sicher auch ein wichtiger Aspekt. Die Kirchen besitzen ja große Grundstücke. Darum Themen wie Agrarwende, nachhaltige Waldwirtschaft. Steckt in diesem ganzen Prozess vielleicht auch Chancen? Also welche Vorteile sehen Sie für die Kirchen, nachhaltiger zu werden?
Da stecken immense Potenziale und immense Chancen drin, mit den Liegenschaften, mit dem Wald, den einzelne Kirchengemeinden und Diözesen besitzen, da das Richtige zu tun, ja, und auch bei der Verpachtung von Ackerflächen die richtigen Ansprüche zu stellen an eine ökologische Landwirtschaft und. Also da gibt es viele, viele Stellschrauben, wo wir mit dem Portfolio, was die Kirchengemeinden besitzen, sicherlich sehr sinnvoll umgehen können und unseren Teil dazu beitragen.
Sagt Diözesanbaumeister Thomas Schwieren. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart veranstaltet nächste Woche einen Kongress zum wichtigen Thema Nachhaltigkeit. Und ebenfalls nächste Woche am Mittwoch, da ist Welt-Alzheimer-Tag. Wer an Demenz erkrankt, dem fehlt vor allem eines, die Sprache. Aber man kann auch ohne viele Worte miteinander reden. Nonverbale Kommunikation heißt das Stichwort. Im Haus St. Ulrich in Stuttgart wird einmal in der Woche ganz anders miteinander gesprochen, nämlich beim Malen. Wie genau eine Kunststunde in dem Pflegeheim aussieht, berichtet unsere Reporterin Tiana Zoric.
Jetzt tunken wir mal den Pinsel in das Wasser.
Was soll ich jetzt machen?
Tupfen.
Bitte?
Auf das Blatt tupfen.
Platz.
Tanzen. Du kannst mit dem Pinsel tanzen.
Eva malt rosa Striche auf das Papier vor ihr. Die großen, breiten Streifen und die kleineren, zarteren Striche darunter sollen eine Blume darstellen. Die 83-Jährige aus der Nähe von Stuttgart sitzt mit 2 anderen Damen der Malgruppe am Tisch. Eva wirkt glücklich, versichert sich bei Künstlerin Sonja Gräf-Schimmelpfennig immer wieder, ob sie es richtig macht.
Ja, ich gebe dir das mal. Du hilfst mir.
Du kannst nicht so gut wie du.
Oh, das ist wunderschön, wie du das machst. Über die Person selber sagt es fragmentarisch etwas aus. Aber über die Jahre hinweg, wie ich die Menschen erlebe, haben sie einen gewissen Malstil. Und ich erkenne Dinge daraus, die ihnen wichtig sind.
Eva war Musikerin, spielte ihr ganzes Leben lang Violine, dann kam die Demenz. Die Streifen, die sie malt, seien die Takte der Musik, sagt Gräf Schimmelpfennig.
Also sie hört die Musik der Farben, sie malt auch in bestimmten Formen, man hört die Takte, mit denen sie malt. Sie malt in Takten. Das weiß ich natürlich, weil ich ihre Geschichte kenne.
Dass Evas Bild nicht aussieht wie eine Blume, sei nicht schlimm. Denn es geht nicht um Perfektion in der Malstunde, sondern darum, ein wenig Abstand von der Krankheit zu bekommen.
Eine Stunde wertfreies Leichtigkeit. Und die wiederum bringt ein gewisses Glücksgefühl mit sich. Es geht einfach nur um die Leichtigkeit des Menschen in jedem Zustand. Aber man hat schon einige dunkle Momente. Und in der Kunst kann man sich auch austoben. Man kann sich einfach mal öffnen und der Seele einfach mal ein bisschen Luft geben. Und wenn sie eben in so einer Stunde auch angeleitet werden, können sie auch positiv abgeholt werden.
Einmal in der Woche malen die Senioren mit und ohne Demenz im Haus St. Ulrich in Stuttgart mit Wasserfarben, Stiften und Acrylfarben. Bei einer Ausstellung sollen die Kunstwerke nun gezeigt werden. Sprache der Farbe heißt sie und zeigt die Bilder, die in den Malstunden entstanden sind.
Wir haben uns mal überlegt, wie wir diese Menschen mal zeigen können. Wir haben zusammen entschieden, dass wir die künstlerische Interpretation eines Menschen über das Bild, über etwas, was er schafft, zeigen möchten und eine Bandbreite, eine Fülle von Leben zeigen möchten, das Leben, was eigentlich noch da ist.
Tolle Aktion. Wenn Sie in der Nähe sind und sich diese Kunstwerke der Demenzkranken ansehen möchten, die Ausstellung in der Begegnungsstätte im Haus St. Ulrich in Stuttgart läuft noch bis zum 21. Oktober. Der Eintritt ist frei. Etwa 1,8 Millionen Menschen in Deutschland sind von Demenzerkrankungen betroffen, Tendenz steigend. Eine Alzheimer-Erkrankung ist für die Betroffenen und Angehörige eine schwierige Situation. Noch komplizierter wird es, wenn die Sprache zum Problem wird. Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und die durch die Erkrankung die deutsche Sprache verlieren. Daniel Ruprecht von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft arbeitet dort zum Thema Demenz und Migration. Ich habe ihn gefragt, welche Erfahrungen machen Sie in diesem Bereich?
Herr Helber, das ist natürlich grundsätzlich richtig, dass die Sprache ein ganz, ganz wichtiges Merkmal ist und das vor allem für die erste Generation der Menschen mit Zuwanderungserfahrung. Also die Gastarbeiterinnen, Gastarbeiter, die Vertragsarbeiterinnen, Vertragsarbeiter, die häufig die deutsche Sprache als Zweitsprache erst spät erlernen konnten und sie natürlich in der Demenz dann auch mit am Anfang vergessen. Und da ist es immer sehr hilfreich, wenn Informationen, wenn Angebote, wenn Unterstützung auch in der Muttersprache zur Verfügung ist, weil Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter diese Sprache sprechen in den Einrichtungen oder Beratungsstellen oder weil Informationsmaterialien verfügbar sind. Mit der Zeit rückt Sprache dann aber tatsächlich doch in den Hintergrund, was vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt ist, sowohl bei den Menschen mit der Migrationserfahrung als auch ohne, weil es da dann eher wirklich darauf ankommt, wie gehe ich denn allgemein auf die Person zu, wie zugewandt, wie freundlich, wie geduldig bin ich ihr gegenüber. Und das ist dann, was im Verlauf der Erkrankung dann tatsächlich eher den Kern ausmacht.
Das heißt, die Sprache als Kommunikation rückt dann eigentlich immer weiter in den Hintergrund.
Je weiter die Erkrankung fortschreitet, ja, und dann ist es natürlich trotzdem extrem wichtig, auf den biografisch-kulturellen Hintergrund der Personen zu schauen. Also was für Gesten, was für besondere kulturelle Hintergründe, was für Bilder, Musik, Essen, Feste spielen da eine Rolle und wie kann ich denn die im Alltag, in der Betreuung, in der Unterstützung, ob nun zu Hause bei den Personen oder in einer Demenzwohngemeinschaft oder in einer Pflegeeinrichtung gut einbauen, damit, und darum geht es ja, die Person mehr das Gefühl hat, ein Stück weit sicher zu sein, ja, angenommen zu sein.
Jetzt ist ja das Tückische an Alzheimer, dass es jeden von uns treffen kann. Warum ist die Früherkennung bei der Krankheit so wichtig?
Eine frühzeitige Diagnose bringt ja erstmal Klarheit. Und Klarheit hat diesen großen Vorteil, dass ich planen kann, sowohl in rechtlicher Hinsicht, also Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Testament aufsetzen kann, weil ich das in dem Moment noch gut verstehe und ich natürlich auch gesundheitlich pflegerisch sagen kann, was möchte ich denn wann mal wie? Was ist mir denn wichtig? Ja, wie möchte ich vielleicht in einer Demenzwohngemeinschaft mal leben und auch, was für Werte sind mir gegenüber der Familie wichtig? Ne? Worauf sollen die bitte achten? Und der zweite Teil ist dann, dass natürlich, wenn ich merke, dass meine, vor allem die Alltagsfähigkeit nachlässt, dass ich da immer mehr Schwierigkeiten habe und sie über das normale Maß hinausgeht, dass eine frühe Erkennung, ein frühes Angehen eine große Chance bietet, nämlich diesen kleinen Bereich der behebbaren Ursachen, die es ja auch gibt, die rechtzeitig zu erkennen, ja, und das anzugehen.
Eine Heilung gibt es ja noch nicht, aber man kann die Symptome quasi schon mildern, wenn man es früh genug erkennt.
Ja, also einige Medikamente können das für eine gewisse Zeit positiv beeinflussen. Leider ist heute noch nicht mehr möglich. Ne? Und neben den Medikamenten ist es vor allem dann natürlich auch, sind es die nicht-medikamentösen Therapien, ne? Die Ergotherapie, Physiotherapie, das weitere soziale Eingebundensein, das Teilhaben an der Gesellschaft, was ein unglaubliches und richtig gutes Training für jedes Gehirn ist.
Ja, nicht nur körperlich müssen wir im Training bleiben, auch unser Gehirn möchte trainiert werden. Daniel Ruprecht war das von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Nächste Woche, Mittwoch am 21. September, ist Welt-Alzheimer-Tag. Und am Mittwoch diese Woche, da hat das Bundeskabinett das neue Bürgergeld beschlossen. Ab dem 1. Januar soll es die bisherigen Hartz-IV-Zahlungen ersetzen. Wird damit in Zukunft alles besser? Ein Kommentar von unserem Berlin-Korrespondenten Jim Bobnikschas.
Hartz IV war für viele Menschen ein Stempel auf der Stirn. Und zwar einer, den sie nur schwer wieder abwischen konnten. Mehr Demütigung als Ermutigung. Genau diesen Fehler will die Bundesregierung nun endlich korrigieren. Der Anspruch, mit dem sie das macht, ist aller Ehren wert. Zum Beispiel mit mehr Augenhöhe und weniger Angst. Dass Arbeitslose länger in ihrem aktuellen Zuhause bleiben und von ihrem Ersparten mehr behalten dürfen, schafft ein gewisses Maß an Sicherheit. Dass ihnen in den Briefen vom Jobcenter nicht mehr sofort mit Sanktionen gedroht wird, legt die Basis für Vertrauen, um gemeinsam an einer Rückkehr in die Erwerbstätigkeit zu arbeiten. Genau daran haben wohl auch die meisten Menschen, die ihren Job verlieren, ziemlich großes Interesse. Auch wenn Vertreter aus der Wirtschaft wie Arbeitgeberpräsident Dulger oder Handwerkspräsident Wollseifer ihnen das Gegenteil unterstellen, wenn sie behaupten, das neue Bürgergeld reduziere für viele eher den Anreiz zu arbeiten. Sie skizzieren damit das Bild einer bequemen sozialen Hängematte, in die sich Arbeitslose angesichts der geplanten Erhöhung der Regelsätze und gelockerter Sanktionen noch lustvoller fallen lassen. Diese Fälle gibt es zwar, doch in der Allgemeinheit kann davon keine Rede sein, erst recht nicht in Zeiten einer Inflation. Dennoch muss sich das neue System in den kommenden Jahren freilich beweisen. Noch ist unklar, ob es gelingt, vor allem Langzeitarbeitslose über Weiterbildungen nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Einen Versuch aber ist das allemal wert. Die Zeit ist reif für einen echten Systemwechsel.
Die Meinung von unserem Berlin-Korrespondenten Jim Bobnikschas zum neuen Bürgergeld. Ab dem 1. Januar soll es die bisherigen Hartz-IV-Zahlungen ersetzen. Weiter geht's jetzt mit neuem Lesestoff. Wir haben Ihnen ja in diesem Sommer schon ganz unterschiedliche Bücher vorgestellt. Unser letzter Sommerlesetipp für dieses Jahr heißt Dunkelnacht. Geschrieben von der renommierten Jugendbuchautorin Kirsten Boye. Für Dunkelnacht hat sie in diesem Jahr den Katholischen Kinder- und Jugendpreis bekommen. Es ist eine Novelle, also eine literarische Geschichte, aber sie hat einen realen historischen Hintergrund, nämlich die Ereignisse in einer Kleinstadt in Oberbayern gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Marc Kleber hat das Buch gelesen. Wovon erzählt Kirsten Boye da genau?
Sie erzählt von etwas, was sich in Penzberg zugetragen hat. Das ist ein kleines bayerisches Provinzstädtchen. Und das ist tatsächlich, was sie beschreibt, in den letzten Kriegstagen auch ziemlich genau so passiert. Wenn man es ganz knapp zusammengefasst, geht es darum, es gibt einige Bürger aus Penzberg, die wollen ihre Gemeinde retten. Nicht vor den herannahenden amerikanischen Truppen, sondern vor Hitlers letzten Befehl, alles zu zerstören. Aber sie bezahlen das mit dem Leben, weil fanatische Nazis die dann in letzter Minute noch als Verräter hinrichten. Und das zeichnet Kirsten Boye sehr genau nach, in einer klaren, fast reportagehaften Sprache. Aber das für mich eigentlich Spannende an dem Buch ist, dass sie das vor allem aus der Perspektive von drei Jugendlichen erzählt. Und die sind eigentlich in dem Alter, in dem man sich das erste Mal verliebt und die Welt entdecken will. Und in diesen letzten Tagen des Krieges überlagert diese Dunkelnacht alles, auch das, was sie bisher an Krieg erfahren haben.
Wen lernen wir denn dann genau in dem Buch kennen? Also wer sind diese drei Jugendlichen?
Also die heimliche Hauptfigur ist für mich der Schorsch, also ein ganz schüchterner Junge, Sohn des Ortspolizisten. Der hat überhaupt nichts am Hut mit Politik, mit Nazi-Ideologie. Der hat nur Augen für Marie. Marie, das ist die zweite wichtige Figur in dem Buch und die wiederum ist die Tochter eines der Männer, die die Stadt retten wollen. Und jetzt ist klar, Schorschs Vater als Polizist soll die alle festnehmen und das bringt Schorsch in eine furchtbare Zwickmühle. Also was ist richtig, was ist falsch? Auf welcher Seite soll er eigentlich stehen? Und der dritte Jugendliche, das ist Gustl. Dessen Gefühle werden beherrscht von Scham, sage ich mal, denn Gustl glaubt an den Führer und sein Vater ist deshalb für ihn eine Schande, denn der war als Kommunist im KZ und wird seit Stalingrad an der Ostfront vermisst. Also in Gustls Lesart hat er es nicht mal geschafft, als Held zu fallen und diese gefühlte Schmach will Gustl wettmachen und deswegen hat er sich einem letzten Guerilla-Aufgebot der Nazis angeschlossen, den sogenannten Wehrwölfen. Und in diesen 24 Stunden, in denen die Ereignisse des Buches stattfinden, müssen diese drei jungen Menschen jetzt, Schorsch, Marie, Gustl, die müssen Entscheidungen treffen, buchstäblich über Leben und Tod.
Ach, ganz schön harter Tobak. Klingt nicht nach sehr locker, leichter Sommerlektüre. Warum ist Dunkelnacht trotzdem ein Lesetipp?
Ja, das stimmt. Und ich habe mir auch lange überlegt, sage ich, passt das in unsere Sommerlesetipps? Und dann habe ich mir gedacht, gute Bücher sind Bücher, die mich berühren. Und dieses Buch hat mich berührt. Schon deshalb, weil Kirsten Boyer eine sehr behutsame Art hat, von ihren Figuren zu erzählen, die diese Stunden durchleben, sich ihren Gedanken und Gefühlen nähert. Und dann, weil ihre Sprache so genau ist und so fein beobachtend, ohne irgendwie zu moralisieren, zu werten. Diese Erzählhaltung, die ist manchmal ganz tastend im Ton und dann wieder wie unter der Lupe präzise in den Beschreibungen. Und so finde ich persönlich, kommt Kirsten Boye den Menschen, die sie da beschreibt und ihren Haltungen sehr nah. Da geht's um Verzweiflung, um Brutalität, um Feigheit. Es geht darum, die eigene Rolle schon mal schön zu färben für die Zeit nach dem Krieg, um bloß keine Verantwortung zu übernehmen. Oder auch eben auf der anderen Seite, um den Mut, das Richtige zu tun und Menschen zu helfen, auch wenn man selbst in Gefahr kommt dadurch. Und das ist übrigens eine Entscheidung, die muss der Schorsch, deswegen für mich heimliche Hauptfigur, am Ende selbst treffen. Also auch in dieser Dunkelnacht gibt es kleine Lichtblicke des Menschlichen. Und im Grunde geht es auf diesen etwas über 100 Seiten um die Frage, wozu, im Guten wie im Schlechten, wozu sind ganz und gar durchschnittliche Menschen eigentlich fähig? Diese Frage wirft Kirsten Boye auch selbst im Nachwort auf. Ist für mich deswegen ein packendes Buch, ein vielschichtiges Buch. Und deswegen, auch wenn es jetzt nicht die typische Strandlektüre ist, mein Lesetipp.
Der Lesetipp von meinem Kollegen Marc Kleber. Dunkelnacht von Kirsten Boye. Erschienen bei Oettinger, kostet 13 Euro. Syrien, Afghanistan und aktuell die Ukraine. Wenn Kriege Menschen dazu zwingen, ihre Heimat zu verlassen, dann wird bei uns oft von einer weiteren Flüchtlingswelle gesprochen. Tatsächlich gibt es aber natürlich keine echte Welle aus Menschen. Es gibt nur einzelne Menschen, jede und jeder mit einer eigenen Geschichte. Wir wollen die Geschichten erzählen und wollen wissen, wie Integration ganz konkret funktionieren kann und wie die Menschen, die fliehen mussten, hier bei uns ein neues Zuhause finden können. Oder bereits gefunden haben, so wie Yasser Alapsi aus Syrien. Er lebt mit seiner Familie in Herbolzheim im Landkreis Emmendingen und diese Geschichte geht wirklich ans Herz. Unsere Reporterin Paula Kersten hat ihn und seinen Sohn Omar Alapsi einen Tag lang begleitet.
Ich mag dein Gesicht.
Vorsichtig streicht Yasser Alapsi mit einem feuchten Waschlappen über das Gesicht von Walter Sillmann.
Ja, ich hab schön geduscht.
Der grauhaarige Mann sitzt im Rollstuhl und betrachtet sich im Spiegel seines Bads im Pflegeheim. Auch Yasser Alapsi hat graue Haare und Falten um die braunen Augen. Er arbeitet seit knapp 3 Jahren als Pflegehilfskraft.
Ich mag die Arbeit, ja. Ich liebe meine Arbeit. Mein Herz mit Ihnen, mit allen. Langsam, langsam bitte.
Gehübungen auf dem Flur des Pflegeheims.
Recht.
Walter Sillmann war nach einem Hirnschlag teilweise gelähmt, konnte nicht mehr laufen. Nächste Woche kann er zurück zu seiner Familie, auch dank Yasser Alapsi.
Vormittag 2 Runden, Nachmittag 2 Runden. Und er hat mir geholfen.
Nee.
Da gibt es das Sprichwort, vom Regen kommt man in die Traufe. Und ich bin vom Regen in den Sonnenschein gekommen. So gute Pfleger.
Mit Alltags kümmert sich Yasser Alapsi um die Wäsche der Bewohnerinnen und Bewohner. Seine schwere Vergangenheit sieht man ihm nicht an. Er saß in Syrien 12 Jahre im Gefängnis, weil er den Diktator Assad kritisiert hatte.
Viele Probleme geht in die Gefängnis, viele Schläge, viel, aber das geht auch. Ich denke nur mit, was ist gut.
Es sind die ganz grundsätzlichen Dinge, die ihn hier glücklich machen.
Meine Frau auch ist mit mir, meine Familie. Ich bin zufrieden, weil meine Söhne meine Traum machen.
Der Vater ist 2015 nach Deutschland gekommen, der Sohn 3 Jahre später, 2018.
Wir müssen jetzt hier einmal testen.
Omar Alapsi steht in dem großen Ausstellungsraum einer Firma für Bodenbeläge in Kenzingen. Er hat lange in einem Warenlager gearbeitet, weil er keinen Ausbildungsplatz gefunden hat. Jetzt hat es endlich geklappt. Er macht eine Ausbildung in der IT-Systemintegration.
Ich bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Platz bekommen habe oder diese Ausbildung gekriegt, weil das war richtig ein Teil von meinem Traum, dass ich IT lernen konnte.
Am Abend bei den Alapsis zu Hause. Vater und Sohn spielen Schach. Für die Familie ist der Südwesten zu einer neuen Heimat geworden, trotz anfänglicher Probleme.
Ich habe keinen Kontakt, weil ich bin alt, bisschen, wenn ich komme hier 54. Und die, alle die Deutschen brauchen die Jungen. Ich bin alt. Ich suche Arbeit, sie sehen mich. Du bist alt, brauchen nichts. Wir haben die erste Probleme. Aber geht auch. Habe ich gefunden.
Auch Omar Alapsi hat noch nicht viele Deutsche kennenlernen können.
Wenn ich einer sehe, ich kann nicht zu ihm gehen und sage ich, hallo, ja, ich will dein Freund sein und so. Das geht ja nicht. Aber jetzt mit der Ausbildung, hoffentlich, würde ich ja ein bisschen mehr Kontakte haben.
Sein Vater beginnt bald einen weiteren Deutschkurs. Jetzt fehlt nur noch eins.
Schon lange, ich suche die Garten. Ich mag das. Aber hier habe ich nicht gefunden bis jetzt.
Aber auch dafür findet Yasser Alapsi sicher eine Lösung.
Das wünschen wir ihm, dass er auch noch ein kleines Gartenglück finden kann. Yasser Alapsi ist aus Syrien vor dem Krieg geflohen und hat in Deutschland eine neue Heimat gefunden. Unsere Reporterin Paula Kersten hat berichtet.